Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Marc Arndt ist Metropolit von Berlin und Deutschland der russischen orthodoxen Kirche im Ausland. Das heißt, er ist das Oberhaupt der deutschen Diözese, die er seit 40 Jahren leitet. Doch das ist noch nicht alles. Seit kurzem ist er auch das kommissarische Oberhaupt für die gesamte russische orthodoxe Kirche im Ausland. Die wurde nach der Oktoberrevolution von russischen orthodoxen Christen außerhalb der Sowjetunion gegründet. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Metropolit für Schlagzeilen gesorgt, weil er in einer Videobotschaft dem Westen offenbar eine Mitschuld an dessen Ausbruch gegeben hatte. Den Krieg selbst bezeichnete er jedoch als Verbrechen. Metropolit Marc wurde 1941 in Chemnitz als Marc Arndt geboren. Er hat in Deutschland Slawistik studiert und an der Universität Belgrad orthodoxe Theologie. Mein Kollege Benedikt Schulz hat mit ihm am Telefon gesprochen, da der Metropolit zurzeit in Jerusalem ist. Wir entschuldigen die leider nur mäßige Leitungsqualität.
Herr Metropolit, wie nehmen Sie aktuell die Situation in Ihrer Diözese wahr angesichts der Lage in der Ukraine? Ich bin sicher, das wird emotional diskutiert. Erleben Sie auch so etwas wie eine Spaltung innerhalb der russischen orthodoxen Christen in Deutschland? Die einen, die sich vielleicht eine klarere Distanzierung von Kirill wünschen, die anderen, die das eher nicht so sehen?
Das ist sehr vielfältig, so wie es in der Ukraine selbst auch vielfältig ist. Es gibt kein Schwarz-Weiß-Bild. Hier in Jerusalem hat mir neulich eine meiner Schwestern gesagt, wissen Sie, wir haben hier Ukrainerinnen aus der Ostukraine, aus der Westukraine und aus der Mitte. Und unter denen gibt es 5 verschiedene Meinungen. Ja, das ist also sehr, sehr unterschiedlich und wir können hier überhaupt keine schnellen Empfehlungen aussprechen. Natürlich spüren wir das, was dort vorgeht, und in mannigfaltiger Weise, insbesondere natürlich derzeit durch den massenhaften Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, aus allen Teilen der Ukraine, aber auch aus Russland. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir unsere bisher geführte Linie weiterführen, dass wir uns nicht irgendwelchen momentanen Eingebungen unterwerfen, sondern so handeln, wie wir durch Jahrzehnte gehandelt haben. Unsere Kirche in Deutschland und überhaupt im Ausland war immer eine Emigrantenkirche, eine Flüchtlingskirche. So ist das, was heute passiert, nichts Neues für uns. Das ist eigentlich der Normalzustand. Und wir sind deswegen weder überrascht noch überfahren davon. Aber wir sind auch erfahren in der Hilfeleistung, die diese Menschen brauchen, und in unserer Reaktion, die darauf nötig ist, auf diesen Zustrom dieser Menschen.
Aber Sie sind, wie Sie sagen, als eine Migrantenkirche natürlich vielstimmig. Aber das, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, also ein Angriffskrieg auf ein souveränes Land, das ist ja doch eine neue Qualität, oder?
Das ist für uns etwas völlig Neues. In unserer Kirche hat es nie einen Unterschied gegeben zwischen Russen, Ukrainern, Weißrussen, Deutschen oder Franzosen und so weiter. Ja? Sondern wir sind alle in einer Kirche. Und das ist jetzt besonders nötig, das zu betonen, dass wir ein Oberhaupt unserer Kirche haben, das ist Jesus Christus. Und das sind nicht irgendwelche Politiker oder politische Ambitionen.
Sie sind seit wenigen Wochen kommissarisches Oberhaupt der gesamten russischen orthodoxen Kirche im Ausland. Sie waren, wenn ich das richtig verstanden habe, bis dahin Stellvertreter des kürzlich verstorbenen Hilarion. Im September steht die Wahl des neuen Oberhauptes, des Ersthierarchen, dann offiziell an. Streben Sie dieses Amt denn an?
Überhaupt nicht. Ich werde von vornherein klar machen, dass ich nicht zur Verfügung stehe, da ich 81 bin und in dem Alter sollte man eher sich zur Ruhe setzen, als noch etwas Neues anfangen.
Sie haben zu Beginn des Krieges in der Ukraine für Irritationen, so möchte ich es mal sagen, gesorgt. Sie haben in einer Videobotschaft gesagt, wir haben jetzt mit den Folgen dessen zu tun, aus menschlicher Sicht, dass jahrelang die gesamte amerikanische europäische Gesellschaft Propaganda getrieben hat gegen Russland und seinen Präsidenten. Und man kann daraus lesen, Sie geben dem Westen durchaus auch eine Mitschuld am Angriff auf die Ukraine. Stehen Sie weiterhin zu dieser Aussage?
Ganz bestimmt, ja. Sehen Sie, es ist verschwiegen worden von allen Medien, soweit ich das überprüfen kann, dass der Krieg nicht jetzt angefangen hat, sondern vor 8 Jahren. Ja, der 8 Jahre lang ist der ganz offen geführt worden. Aber davon hat niemand Notiz genommen. Und das ist für wahrscheinlich auch ein Teil der Schuld, dass Putin zu diesem Mittel gegriffen hat. Ich will das in keiner Weise verteidigen. Ich stehe immer hinter meinen Worten, dass ein Krieg immer ein Verbrechen ist, immer ein Kurzschluss und eine Unmündigkeitserklärung der Menschheit. Ja? Dass die Menschen zugeben, dass sie nicht imstande sind, mit dem Wort, das ihnen Gott gegeben hat, zu sprechen und zu verhandeln, sondern dass sie zu Waffen greifen. Das ist eine Bankrotterklärung der Menschheit. Aber wir sehen, dass diese Entwicklung ist durch Jahre gegangen. Und wer hat denn in den letzten Jahren überhaupt mal Notiz genommen von dem, was da im Donbass passiert ist? Ja? Ich habe hier, gerade gestern habe ich mit einer Schwester gesprochen, die dort ihre Verwandten hat. Und die sagt, meine Cousins stehen in der Armee auf 2 Seiten. Die müssen aufeinander schießen. Ja? Das ist ein furchtbares Erlebnis für uns. Ja? Wir spüren das am eigenen Leib. Deswegen kann man nicht sagen, dass durch Zufall zustande gekommen ist. Nein. Oder durch die Wut eines Mannes. Nein.
Also würden Sie sagen, dass auch wenn Russland diesen Krieg begonnen hat, wenn der russische Präsident den Befehl hat für einen Angriffskrieg, dass die Frage der Kriegsschuld nicht geklärt ist?
Nein. Ja, das muss ich sagen, das ist viel, viel komplizierter, als man das heute darstellt.
Hat denn der russische orthodoxe Patriarch von Moskau, Kirill, hat er denn recht, wenn er jetzt gerade in der Lage in der Ostukraine von einem metaphysischen Kampf zwischen Gut und Böse spricht? Das ist ja, wenn man so will, eine Art theologischer Mantel über diesen Krieg.
Nun, das ist schon eine sehr weitgehende Auslegung. Ich würde das nicht so sehen, aber es wird dem Patriarchen viel vorgeworfen, dass er nicht gegen den Präsidenten aufgetreten ist. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, was man von jemandem erwartet. Ja? Die meisten erwarten eben irgendwelche publikumswirksamen Aktionen. Ich weiß aus erster Hand, dass der Patriarch, die zum Beispiel die Freilassung dieser Gefangenen da in dem Azov-Werk in Mariupol, das hat der Patriarch vermittelt. Das wäre ohne ihn nicht zustande gekommen. Ja? Aber darüber redet man nicht viel. Das sind Dinge, die tatsächlich passieren und die aber auch nicht so publikumswirksam sind.
In den ersten Wochen des Krieges kam das Gerücht auf, es sei den Priestern der russischen Auslandskirche freigestellt, ob sie den russischen Patriarchen Kirill kommemorieren, also in der Liturgie für ihn beten. Dagegen hat sich ihre Kirche dann offiziell deutlich gewandt. Da frage ich Sie jetzt trotz einem, ich sage jetzt mal, bedingungslosen Ja zu diesem Krieg von Kirill, fällt es Ihnen nicht manchmal schwer, für Patriarch Kirill in der Liturgie noch zu beten?
Das fällt vielen schwer. Ich selbst muss bekennen, dass ich einige Zeit ihn nur halbwegs kommemoriert habe und meinen Priestern auch das Recht gegeben habe, so oder anders zu verfahren. Aber kanonisch, aus kirchlich-kanonischer Sicht, ist nichts anderes möglich. Ich habe aufgehört, diese halbe Sache zu machen und bin wieder auf die volle Kommemoration zurückgekommen, weil eine große Zahl, wenn nicht die meisten, der Flüchtlinge darauf bestehen, in eine Kirche zu kommen, wo der Patriarch kommemoriert wird, weil ihnen das dort verboten war. Ja?
Obwohl der andere Teil möglicherweise darauf besteht, dass er nicht kommemoriert wird, oder?
Auch das ist möglich, ja. Aber ich habe mit vielen Leuten und meine Priester haben mit vielen Leuten gesprochen und sind alle zu diesem Schluss gekommen. Ja?
Wie viel Einfluss hat denn diese Kirche, der Sie jetzt vorstehen, also die russische orthodoxe Kirche im Ausland, eben auf die Kirche, der Sie zumindest formal unterstellt sind, also das Patriarchat von Moskau? Sie sind ja selbst autonom, aber wie viel Einfluss haben Sie eigentlich als Kirche mit über 400 Gemeinden auf der ganzen Welt? Wie viel Einfluss haben Sie auf Kirill oder eben auf den Chef des Außenamtes, auf Metropolit Hilarion Alfieyev?
Nun, man hört schon auf uns, aber wir sind nicht sicher nicht die Ausschlaggebenden. Wenn wir etwas vorbringen, dann ist das zunächst in erster Linie bei einem Bischofskonzil, das jetzt schon 2 Jahre nicht stattfinden kann, erst wegen Covid und jetzt, weil es keine Flugzeuge gibt, die nach Russland fliegen, von uns. Deswegen sind unsere Möglichkeiten schon beschränkt jetzt. Natürlich, je mehr wir hier im Ausland verlautbaren lassen, desto mehr hört man das auch in Russland.
Viele orthodoxe Kirchen stehen ja in engem Zusammenhang mit der Nation, mit der Gesellschaft, in der sie sich befinden. Das gilt ja vor allem in Ost- und Südosteuropa. Man nennt das Ethnophiletismus oder Philetismus. Und das ist ja 1872 bereits als Häresie gebrandmarkt worden auf einem Konzil. Wie stehen Sie dazu? Sie sind eine Kirche, die existiert auf der ganzen Welt. Sie sind natürlich trotzdem sprachlich, kulturell an Russland in gewisser Weise irgendwie gebunden. Hat der Philetismus noch eine Zukunft für die Orthodoxie?
Ich selbst glaube nicht sehr daran. Ich meine im Gegenteil, dass diese Verbindung schon gelöst werden müsste, stärker als es bisher der Fall ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Zusammenhang zwischen Kirche und gemeinsamer Kultur, dass der sehr wichtig ist. Ja, in den orthodoxen Ländern hat sich eine Kultur herausgebildet, die sehr stark vom kirchlichen Geist getragen ist. Die kann man nicht einfach abschreiben.
Die orthodoxe Welt insgesamt scheint zumindest für den außenstehenden Beobachter in diesen Tagen zerstritten zu sein. Manche reden schon von einem faktischen Schisma. Und die wichtigste Konfliktlinie, die verläuft aktuell zwischen Konstantinopel und Moskau, zwischen diesen beiden Patriarchaten. Sie stehen jetzt natürlich Moskau in gewisser Weise nahe, kulturell, aber sie haben natürlich auch eine besondere Perspektive, eben als eine Kirche, die überall Diözesen hat, auch in den USA, wo es ja auch viele Diözesen wiederum des Patriarchats von Konstantinopel gibt. Wo stehen Sie in diesem orthodoxen Streit, der eigentlich die orthodoxe Welt seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten beschäftigt?
Ich bedauere außerordentlich, dass dieser Konflikt besteht. Ich habe selbst an den Versammlungen in Chambéry teilgenommen, die auf das Konzil vorbereiten sollte, das in Kreta stattgefunden hat. Wir sind leider dann als Kirche nicht dorthin gefahren, weil verschiedene andere orthodoxen Kirchen nicht teilnahmen und damit der Anspruch auf eine gemeinsame allorthodoxe Konzil schon entfiel. Deswegen haben wir auch ein deutliches Zeichen setzen wollen. Ich bedauere, dass wir das getan haben. Ich glaube, es wäre vernünftiger gewesen, teilzunehmen und dort sehr deutlich unsere Meinung zu sagen. Das ist ein Manko, das uns anhaftet und mit dem wir noch lange zu kämpfen haben werden. Wie sich das weiterentwickelt, ich bin kein Prophet, darüber kann ich nichts sagen. Ich hoffe, dass wir zu einer Einigung finden und ich glaube, wenn wir demütig genug sind, dann würden wir mit Gottes Hilfe das auch tun.
Mein Kollege Benedikt Schulz hat mit Metropolit Mark gesprochen, der seit kurzem auch das kommissarische Oberhaupt für die gesamte russische orthodoxe Kirche im Ausland ist.